Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der durch die Wüste tingelt und mit seinem Großvater zusammen Geschichten über Drachen erzählt. Und als die eines Tages tatsächlich wieder in die Wüste zurückkehren, ist das der Startschuss für ein großes Abenteuer für ihn. Und er nimmt die Aufgabe an, einen sehr, sehr gefährlichen Zauber zu beschützen, das erste aller Worte, vor einem dunklen Magier, der Nyan heißt. Und im Lauf der ersten zwei Bände kommt es zu einer Begegnung der beiden, bei dem sich herausstellt, dass dieser dunkle Magier die Zeit als Rachegeist überdauert hat, als Ifrit, also es ist eine orientalische Märchenfigur. Und Anur zwingt ihn durch einen Wunsch, der ihm freisteht, in einen menschlichen Körper, um Nyan zu besiegen. Und unglücklicherweise wählt der Ifrit den Körper von Anurs Geliebter Shalia. Und zu Beginn des dritten Teils, bei dem sich sozusagen die gesamte Geschichte auf den Höhepunkt hin verdichtet, greifen die Drachen, die sich mit Anur verbündet haben, Nyan an. Und wir steigen jetzt ganz zu Beginn der Geschichte ein, als Anur und seine Freunde bis in den Thronsaal von Nyan gelangen und er endlich wieder seiner Geliebten gegenübersteht. Sie stießen das Tor auf und Anur sah nur sie, nichts anderes, Shalia. Für einen Moment gab er sich der törichten Hoffnung hin, dass sie zu ihm laufen würde, dass alles wieder so wäre wie vor seinem tückischen Wunsch. Doch sie blieb, wo sie war. Sie stand vor dem steinernen Thron am Ende des Saals, das Gesicht eine Maske aus Hass und Verachtung. Über ihr spannte sich ein schwarzer Steinbogen, schmal und hoch und mit feinen Verzierungen. Und neben ihr erkannte Anur die Schattenkönigin. Auf einen Wink der dunklen Gestalt hin lösten sich einige ihrer Diener aus den Kammern, die sich die Wände des Thronsaals entlang zogen. In den Händen hielten sie gezackte Schwerter. Als Anur sie sah, erinnerte er sich an die Schlacht um Nabia. Die Schatten hatten auch damals solche Waffen in Händen gehalten. Es waren schreckliche Klingen, denn sie schnitten nicht nur in Fleisch, sondern rissen es auch aus dem Leib, wenn sie wieder herausgezogen wurden. Damals hatten sie zusätzlich Masken getragen, damit sie auch am Tag den letzten Schritt von ihrer Halbwelt in die Wirklichkeit zu gehen vermochten, doch in der Nacht stand der Durchgang zwischen beiden Welten vermutlich auch von selbst offen. Die Drachenwächter, die Nori, die Anur und den anderen bis vor das Tor zum Thronsaal gefolgt waren, griffen die Schatten ohne zu zögern an. Anur wäre am liebsten sofort losgestürmt, doch Masul hielt ihn zurück. »Eine verwundete Beute ist besonders gefährlich«, sagte er. »Sie verfällt nicht in den Irrglauben, dass sie überlegen ist. Ihr greift sie an, ich halte euch die Schattenkönigin vom Leib.« Anur starrte Masul an, als hätte er den Verstand verloren. »Sie ist zu stark für euch, erinnert euch an den Turm in Hamba.« »Ich will sie nicht besiegen, sondern nur aufhalten.« Masul lächelte Anur entschlossen an, doch da war eine unerwartete Endgültigkeit in seinem Blick. »Wir müssen alle einen Preis für die Freiheit zahlen. Wie kann sie in mir die Angst vor dem Tod wachsen lassen, wenn ich ihn nicht fürchte?« Der Sultan lief los, ehe Anur etwas erwidern konnte. Er sah, wie sich die Schattenkönigin von Shalia löste und auf ihn zuhielt. Anur hatte gehört, dass Saraka ihr Masul als Diener versprochen hatte, doch vielleicht wollte sie ihn nun zu sich holen. Anur blickte zu Fis. »Also ist es an uns, die Welt zu retten?« Fis grinste Anur schief an, doch er konnte seine Furcht darunter nur schwer verbergen. »Nächstes Mal sollten Sie sich jemanden suchen, der sich besser darauf versteht als wir.« Er strich sich über sein Gewand und es färbte sich wieder golden. Für Heimlichkeit gab es keinen Grund mehr. »Da hätte ich nichts gegen«, erwiderte Anur und ging voran auf Shalia zu. Und sie stand nur da und sah ihn an, während Anur seinen Stab fest umschloss. Diese Waffe hatte ihn noch nie im Stich gelassen, doch der Gegner, mit dem sie sich nun maßen, war von anderer Art als alle übrigen. Nyan, der Ifrit. Nyan, der mächtigste Magier. Was war er nun? Beides? Oder keins davon? Es würde sich zeigen. »Was willst du?« Nyans Worte ließen Anur innehalten, noch ehe sie ihn erreicht hatten. Es war Shalias Stimme, die über ihre Lippen strich, doch sie klang fremd und hart. Hinter sich hörte er den Lärm der Kämpfenden. Jemand schrie und verstummte sogleich. »Das Wort und sie«, sagte Anur. Er wollte, dass seine Stimme festklang, doch der Anblick von Shalia ließ sie zittern wie eine Flamme im Wüstenwind. Das Gesicht war das, das er liebte. Die Augen aber schienen nicht grün wie Jade, sondern so dunkel wie die tiefste Stelle im Ozean. Ein Schwarz, das es sogar mit Menos Haut aufnehmen konnte. Nyan verzog Shalias Lippen zu einem überheblichen Lächeln. Er schien direkt in sein Herz blicken zu können. Das Wort und sie? Oder sie und das Wort? Was ist dir wichtiger? Der Spott in Nyans Worten war unüberhörbar. Shalias Finger glitten über die schwarze Perle, die offen an einer Kette um ihren Hals hing. In diesem Moment erst begriff er nur, wie nah ihm das erste aller Worte war. Er brauchte nur zuzugreifen, und doch war es endlos weit entfernt. Anur atmete tief durch. Was war ihm wichtiger? Die Aufgabe oder Shalias Leben? Schon einmal hatte er vor einer ähnlichen Entscheidung gestanden. Damals hatte er sich für das Leben seines Großvaters Nureddin entschieden, das er hatte schützen wollen. Zu seinem Glück hatte er zuletzt beide retten können, Nur und das Wort. Diesmal aber, das spürte Anur, würde seine Entscheidung endgültiger sein. »Ich werde dich besiegen«, wisperte er, obwohl er nicht wusste, wie er das eigentlich anstellen sollte. Einige Schritte entfernt von ihnen holte Masul mit seinem Schwert aus und schlug zu. Die Schattenkönigin war, anders als ihre dunklen Diener, waffenlos. Doch sie löste sich auf, als Masuls Klinge durch die Luft schnitt. Dann erschien sie wieder hinter ihm und versuchte, ihm den Arm um den Hals zu schlingen. Anur hätte ihm gern geholfen. Er musste sich indes einem schrecklicheren Gegner stellen als der Schattenkönigin. Nyan rührte sich nicht, als Anur auf seinen Gegner zusprang und weit mit seiner Waffe ausholte. Doch er zielte nicht auf den Kopf seines Gegners, wie er es sonst getan hätte, sondern auf die Beine. Der Schlag mit der Faust, den Nyan führte, schien nur Luft zu treffen. Die Wucht aber spürte Anur am ganzen Körper. Er wurde zurückgeworfen, als hätte ihn ein Riese angegriffen. Hart schlug er auf den Boden auf und kam mühsam wieder auf die Beine. Nicht weit entfernt, neben sich erkannte er einen der toten Nori. Die Augen des Drachenwächters standen noch offen in dem von Angst entstellten Gesicht und in seiner Brust klaffte eine tiefe, aufgerissene Wunde. Nicht der Zauber der Schatten hatte ihn getötet, sondern eine von ihren Klingen. Anur wollte erneut angreifen, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Im ersten Moment dachte er an Fiss, doch es war der tote Körper, der sich erhob. Er zuckte. Das Leben schien stoßweise in ihn zurückzukehren. Die Augen blieben stumpf wie angelaufenes Silber, während sich der Ausdruck der Angst in dem schmalen Gesicht in Verachtung wandelte. Nyans Wille nahm den Leichnam in Besitz, nur langsam richtete er sich auf, als müsste sich der Leib erst wieder an das Leben erinnern, das er verloren hatte. Er hatte diesen Zauber schon einmal erlebt, in der verborgenen Schatzkammer einer versunkenen Stadt. Die Überraschung ließ ihn nur kurz erstarren, dann griff er den Untoten an. Der gerade noch tote Nori sprang überraschend schnell zurück, als er nur mit seinem Stab ausholte und sein Gegner verfehlte. Nyan schien den Untoten zu führen wie eine Puppe. Die Klinge in der Hand aber war ebenso tödlich, als würde ein lebendiger Arm sie führen. Eine Reihe schneller Schläge trieb Anur an die Wand und zurück zu einer der leeren Kammern. Fist stand mit offenem Mund da, unschlüssig, was er tun sollte, während Nyan mit den Fingern durch die Luft strich, als führte er das leblose Wesen an unsichtbaren Fäden. »Es ist ein Zauber«, schrie Anur seinem Freund zu, als sei das nicht völlig offensichtlich. Die Worte rissen Anur aus seiner Starre. Er fasste sich und Fiss begann stumm zu murmeln, während um ihn herum Schatten und Nori ihre Waffen mit übermenschlicher Kraft gegeneinander führten. Mitten in der Bewegung wurde der untote Nori langsamer, so, als ob er auf einmal zwei Herren gehorchen musste. Er schien unentschlossen, ob er zuschlagen sollte oder nicht. Der Moment reichte Anur. Ein Stich in die Brust und die Magie des Stabs ließ das falsche Leben aus dem verzauberten Körper weichen. Leblos sank der Nori zu Boden. Nyan wankte für einen Moment und zischte böse. Der Nori aber erhob sich nicht mehr. Offenbar vermochte Nyans Zauber nur ein einziges Mal den Tod von ihm zu nehmen. Anur warf einen kurzen Blick in den Thronsaal. 5 der Nori lagen erschlagen am Boden. Die restlichen, vielleicht noch einmal so viel, kämpften gegen eine Handvoll Schatten. Und in der Mitte des Raums wehrte sich Masul gegen die Schattenkönigin. Er hielt sich erstaunlich gut und Anur konnte nicht anders, als ihn für einen Moment zu bewundern. Der Sultan hatte keine magische Waffe bei sich, keinen Freund, der ihm mit Zauberei half. Er hatte nur den Willen, die zu schützen, die er liebte, und sich dafür zu opfern, wenn es sein musste. Die mächtigste Waffe der Schattenkönigin war die Angst, die sie in den Herzen ihrer Opfer entfachen konnte wie ein Feuer in trockenem Holz. Wie kann sie in mir die Angst vor dem Tod wachsen lassen, wenn ich ihn nicht fürchte? Masuls letzte Worte kamen nur in den Sinn. Es ging immer nur um das Sterben. Nein, dachte er bei sich, es musste aufhören. nicht noch mehr Tote. Dieser Krieg hatte einen zu großen Hunger auf Leben. Anur würde all dem hier jetzt ein Ende bereiten. Nyan atmete schwer. Offenbar hatte ihn sein Zauber zu sehr mitgenommen. Anur sah ihm die Anstrengung deutlich an, während der Magier auf Shalias Hände sah und etwas murmelte. Dann blickte Nyan auf. »Du hast meinen Weg zu oft gekreuzt, kleiner Magier«, sagte er zu Fis. »Du hast Talent, ich habe deine Magie gespürt, als du meinen Sturm gebändigt hast, doch nun werde ich dich in deine Schranken weisen.« Die Flammen, die auf Shalias Fingern wie gelbrote Blüten sprossen, schossen plötzlich auf Fis zu und ließen ihn überrascht aufschreien. Sie hüllten ihn ein, doch an dem goldenen Gewand, das er trug, perlten sie ab wie Wasser an den Blättern einer Lotuspflanze. »Wie in Hamba«, Anur blickte Shalia an, die Worte aber galten Fis und sein Freund verstand. Wie auf dem Turm über dem See schossen mit einem Mal feurige Bänder aus seinen Händen. In Hamba hatten sie Shalias Körper gefesselt, doch diesmal wusste Nyan, was auf ihn zukam. Sein Gegenzauber wehrte die Bänder ab und sie wurden nach oben abgelenkt, schossen durch die Öffnung in der Decke und trafen einen Jäger, der zufällig über den Berg flog. Die Haut des Wesens zerriss und es verschwand in der Nacht wie eine hellleuchtende Sternschnuppe. Anur aber brauchte nicht mehr als diesen einen Moment, in dem Nyan beschäftigt war. Ein Sprung dankte Stabs weiter, als es einem Menschen sonst möglich gewesen wäre, und er stand vor Shalia. »Es ist Nyan«, sagte er sich und schloss die Augen, während er zuschlug. Sein Hieb war gerade stark genug, um Shalia von den Beinen zu holen. Wie ein gefällter Baum stürzte sie und blieb direkt vor dem steinernen Thron liegen. Doch ehe sie sich regen konnte, hielt er nur ihr den Stab an die Kehle. »Gib sie frei!« Der Blick, den er in Shalias Gesicht fand, war in Hass ertränkt. »Es ist Nyan«, sagte er sich noch einmal. »Sie freigeben, um was zu tun«, höhnte der dunkle Magier und zwang Shalias Körper, sich aufzurichten. »Sterben? Soll meine Seele ins Jenseits wechseln? Ich habe mich nicht jahrhundertelang an das Leben gebunden, um es deiner Liebe wegen aufzugeben.« Shalia stand nun vor ihm, und Anur presste seinen Stab weiter gegen ihren Hals. Das Auge des Marits hing dort wie ein Versprechen an der Kette. »Finde mich!« Er hatte sie gefunden, auch ohne den Zauber der schwarzen Perle. Einen Moment maßen sie einander mit stummen Blicken, Anur hörte hinter sich den Lärm der Kämpfe abebben. Hier konnte er nichts mehr tun, als Nyan zu besiegen. Er würde ihm das Auge und damit das Wort abnehmen und es zusammen mit Shalia zu den Nori bringen. Es musste einen Weg geben, Nyan aus ihr herauszuzwingen. Irgendwie. Er hörte Schritte hinter sich. Sie klangen laut im Thronsaal. Offenbar waren die anderen Kämpfe beendet. »Binde sie, Fis«, sagte er, ohne sich umzuwenden. »Denk dir was aus. Wir müssen hier raus, sofort.« Das Schweigen war Antwort genug. Doch erst als er den Atem im Nacken und die Finger auf der Brust spürte, wusste er, wer dahinter ihm stand und ihn umschlang. Die Schattenkönigin presste ihm die Hand auf den Mund, ehe er herumfahren konnte. Ihr mächtigster Zauber hatte seinen Schrecken für Anur verloren, seit er die eigene Angst besiegt hatte. Selbst die Königin der Schatten war nicht mehr imstande, die Furcht in Anurs Herz wachsen und ihn glauben zu lassen, dass er erstickte. Doch nun verschlossen ihm ihre geisterhaften Finger, Mund und Nase tatsächlich, und die Luft wurde ihm wirklich knapp. Unwillkürlich ließ er seinen Stab fallen und griff nach ihren Händen, während er sie in sein Ohr wispern hörte. »Wolltest du mir das Geschenk deines Todes bringen?« flüsterte die Schattenkönigin. »Du weißt, dass wir noch eine Rechnung miteinander offen haben. Du hast meinen Herrn getötet, und nun werde ich dir das Leben nehmen. Ich habe Saraka gesagt, dass du dir die Hände abbeißen wirst, mit denen du Nathil, meinen Geliebten, den Tod gebracht hast. Nun, vielleicht werde ich auch einfach nur die Luft aus dir herauspressen und deine größte Angst damit wahr werden lassen. Ein passendes Ende, was meinst du? Ich kann sie in dir fühlen, auch wenn du sie beherrschst. Du bist mutig. Die Angst fürchtet den Mut, so wie der Tag die Nacht fürchtet. Vielleicht wird es nie wieder Tag, und nun, da der Meister siegt, die Welt wird in Angst ertrinken, wenn Nyan über sie herrscht, und deine Freunde werden gegen meine Schatten verlieren.« Anur bekam keine Luft mehr. Er zerrte und riss an ihren Händen, doch ihr Griff war eisern und hätte genauso gut versuchen können, ein Stück aus dem Berg zu reißen. Vor seinen Augen begannen Punkte zu tanzen. Er hatte schon mehr als einmal geglaubt zu ersticken, und jedes Mal war die Angst vor dem qualvollen Tod so echt gewesen, dass er sich am Ende so schwach wie ein alter Mann gefühlt hatte. Diesmal aber war es anders. Er erstickte tatsächlich. Angst hatte er dennoch nicht. Wie seltsam ruhig er war. Es schien unausweichlich, dass er diesmal starb.
Mino.
Er rief seinen Gefährten in Gedanken, doch er wusste, dass der schwarze Drache nicht rechtzeitig hier sein würde. Wenn er ihn überhaupt hörte und gegen seinen Bruder gewann. Es war vorbei. Shalia. Alles, was er noch sehen wollte, war sie. Sie stand vor ihm und er versuchte, sich einzureden, dass sie es war, die ihn anblickte. Doch die Augen waren schwarz und das Lächeln auf ihren Lippen erschien ihm so bösartig, dass es besser in die Fratze einer Hula gepasst hätte. Anurs Blick begann sich zu trüben. Shalias Augen, es gab für ihn nichts anderes mehr. Er glaubte zu sehen, wie sie sich wieder grün färbten. Grün wie das Laub im Garten von Alish.
»Gib ihn frei!«
Anur glaubte, sich verhört zu haben. Er musste sich die Worte ebenso eingebildet haben wie die Farben ihrer Augen.
»Gehorche!«
Nein, diesmal war er sich sicher. Er hatte richtig gehört. Nyrn hatte der Schattenkönigin tatsächlich befohlen, ihn loszulassen, aber warum? Anur verstand es nicht, doch die Finger lösten sich von Mund und Nase und er sog gierig die Luft ein. Befreit vom Griff der Schattenkönigin stolperte er nach vorne. Es kostete ihn Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Seine zitternden Finger berührten wen? Nyrn oder Shalia? Er griff in den Stoff ihres schmutzigen Kleids und sie lächelte. Es war ein Lächeln frei von Hass und Bosheit. Grüne Augen, so leuchtend wie Jade. Sie war es. Anur konnte es kaum glauben. Sie musste Nyrn zurückgedrängt haben. Er wusste nicht, wie lange sie dort sein würde. Ein Moment vielleicht nur. Ihr Gesicht verzerrte sich und zeigte nur allzu deutlich die Anstrengung, die es kosten musste, den dunklen Magier fernzuhalten.
Ich
liebe dich, wollte er ihr sagen, doch sie unterbrach ihn.
Heb den Stab auf!
Er sah in ihre Augen, doch ihr Blick richtete sich fort von ihm auf jemanden, der hinter ihm stand. Anur begriff, er wandte sich um, den Kopf gesenkt und griff nach dem Stab. Die Schattenkönigin kreischte auf, als er nach ihr hieb. Seine Hände zitterten noch immer und der ungenaue Schlag, den er gegen sie führte, zerriss ihr nicht die Brust, sondern trennte ihr nur einen Arm vom Leib. Wut und Überraschung, es war beides in ihren Schreien. Sie stolperte, fing sich aber und richtete die Finger der Hand, die ihr geblieben war, auf Anurs Herz. Hinter ihr sah Anur, Masul und Fis Rücken an Rücken von Schatten umringt. Der Magier sah ziemlich blass aus, doch der Sultan hielt sich einigermaßen. Er hatte in Hamba den Schrecken überwunden, den die Schattenkönigin in ihm hatte wachsen lassen und ihr auch hier die Stirn geboten. Um Fis und ihn lagen die erschlagenen Nori. Jedes der Bilder, die die Schattenkönigin in Anurs Herz fand, hatte seinen eigenen Schrecken. Sie wühlte in seinen dunklen Erinnerungen wie in brackigem Wasser und holte hervor, was er gerne vergessen hätte. Das Gefühl des Verlorenseins im Angesicht des Todes seiner Eltern. Etwas, das er als Kind erlebt hatte und das er nur noch heute in seinen dunkelsten Träumen verfolgte. Die Angst in der Falle der Hula, Sand, der ihm die Luft aus den Lungen presste. Der Kampf gegen die Schattenkönigin, sein Ritt auf Sarakas Drachen, der Sturz, der Tod, der nach ihm griff, und der Blick auf die andere Seite, als er an der Schwelle zum Jenseits die falsche Tür geöffnet hatte. Es waren genug Bilder, um ihm alles Glück aus dem Herzen zu waschen. Die Angst beherrschte er dennoch, und die Erinnerungen verschwammen vor seinen Augen wie Spiegelbilder auf einem See. Zurück blieb nur die Schattenkönigin, ein Wesen aus Furcht mit dem Antlitz einer alten Frau.
»Du hast keine Macht über mich!«
Er sah ihr in die Augen und sie begriff, dass sie verloren hatte. Ihr Gesicht zeigte es ihm.
»Ich diene, bis ich wieder frei und bei meinem Herrn bin.«
Das Gesicht der Schattenkönigin wurde zu dem einer jungen Frau und das Lächeln machte es so schön und glücklich, dass er nur sich zwingen musste, weiter den Schrecken in ihr zu sehen. Hinter ihr kam Masul auf die Beine. Die Schatten schienen verwirrt, seltsam führungslos, als hätte ihre Königin sie im Angesicht des unausweichlichen Todes aufgegeben. Sie hielten den Sultan nicht auf, als er sich bückte und etwas aufhob. Die Schattenkönigin aber wiederholte die Worte wieder und wieder. Sie mischten sich in das Zischen einer Klinge, die erst durch die Luft und dann in ihren dunklen Leib schnitt. Für einen Moment stand sie nur da.
»Ich geb dich frei, Sultan.«
Ihre Worte waren nicht mehr als ein Flüstern. »Ich hab weder dir noch deinem König je gehört«, erwiderte Masul kalt. Sein Schwert fuhr aus ihrem Leib und der Körper riss auseinander wie Nebel, doch der Kopf fiel zu Boden, als hätte er auf dem Hals einer echten Frau gesessen. Und vor Anurs Augen holte die Zeit nach, was der Zauber des Schattenkönigs all die Jahrhunderte zuvor verhindert hatte. Die Haut verging, und die Knochen, die unter ihm zum Vorschein kamen, wurden so grau, als verwandelten sie sich in Stein. Die Schatten sahen ihn nur verwirrt an, als erwarteten sie einen Befehl von ihm. Dann stoben sie auseinander wie ein Schwarm Vögel, die man mit einem Stein beworfen hatte. Orientierungslos stolperten sie fort und liefen hinaus aus dem Thronsaal. Masul sah ihnen nach, dann ging er zu Fis, der auf dem Boden kniete, und half ihm auf die Beine. Nur wandte sich wieder zu Shalia um.
»Wir müssen gehen«,
wollte er sagen, doch die Worte erstarben ihm auf den Lippen. Er blickte in die falschen Augen, schwarze Augen, ertränkt in Hass. Auf einen Wink von Nyan hin hoben unsichtbare Hände den Sultan und den Magier empor und drückten sie gegen die Wände. Sie öffneten die Münder, doch kein Laut kam ihm über die Lippen, und ihr Blick wurde glasig, als würden sie mit offenen Augen träumen. Ihre Füße berührten nicht mehr den Boden, als sie in der Luft hängend gegen den Stein gepresst wurden. »Sie ist fort«, Shalias Stimme klang wieder so entsetzlich falsch. Nyan war zurück. Hinter ihm hörte er nur, wie sich jemand erhob. Er wandte überrascht den Kopf. Die Nori, die eben noch tot auf dem Boden gelegen hatten, richteten sich wankend auf. Wie Marionetten kamen sie auf ihn zu, die Klingen in den zitternden Händen. Anur hob seinen Stab. Er richtete ihn von einem zum anderen, als müsste er entscheiden, welchen der Untoten er zuerst angreifen wollte. »Du willst noch immer kämpfen?« In Nyans stolze Stimme mischte sich Hohn. »Hast du nicht bereits verloren? Den Drachen am Tor, das Wort, deine Geliebte, sag, wie viel Niederlagen kann dein Herz noch ertragen?« Anur ignorierte die Worte. Er blickte seinen Gegner an. Die Nori kam immer näher, doch Nyan den Rücken zuzuwenden, erschien ihm keine gute Idee zu sein. Er wollte gerade den Kopf zu ihm drehen, als er den fremden Willen spürte. Er sickerte in seinen Kopf wie Nebel unter die Kleidung. Anur vermochte nichts dagegen zu unternehmen. Er war unfähig, sich zu rühren, eingesperrt im eigenen Körper, in ein Gefängnis aus taubem Fleisch. »Ich erinnere mich noch gut an unser letztes Zusammentreffen, Junge.« Die Stimme füllte Anurs Kopf aus, als würde sie in ihm geboren. »In deinem Inneren gab es eine Stelle, verborgen in der hintersten Ecke deines Geistes, die im Dunkeln liegt. An dir ist mehr, als das Auge sieht. Du bist nicht nur ein einfacher Geschichtenerzähler.« Wie von fremden Händen geführt, wandte sich Anur zu Nyan um. Der dunkle Magier hatte die Augen geschlossen. Das Wesen, das neben ihm landete, bemerkte er dennoch. Es war eine Art Drache, klein und hässlich, sicher eine Züchtung des dunklen Magiers. »Sprich«, befahl Nyan.
»Es wird Zeit, Herr«, krächzte das Geschöpf. »Die Schlacht wendet sich zum Schlechten.«
»Dann ruf Mintal, er soll sich bereit machen.« Anur hörte, wie sehr Nyan das Sprechen anstrengte. Zu viele Zauber zur gleichen Zeit. Den fremden Willen fühlte er dennoch weiter in seinem Inneren, wie tastende Finger, die durch seinen Geist strichen. Er glaubte fast, Nyan dabei zusehen zu können, wie dieser in seinen Gedanken forschte.
»Diesmal will ich dein Geheimnis lüften«, flüsterte der Magier. »Es ist kein Zufall, dass du meine Wege mehr als einmal gekreuzt hast, Hüter des Wortes.«
Trotz der Anstrengung war seine Stimme voller Spott. Auch Nyan wirbelte Erinnerungen in ihm auf, doch sie waren nicht so unangenehm wie jene, die Schattenkönigin gefunden hatte. Anur sah sich im Laden der Sammler den Stab des Magiers Shakshuka entgegennehmen. Die Regale voll Plunder wandelten sich in die der Bibliothek der ungeschriebenen Bücher. Sie schienen so echt, dass er glaubte, fast den Duft der Bücher in der Nase zu haben. Er fühlte den Brief beinahe in seinen Händen, der ihn zum Hüter des ersten aller Worte erklärt hatte. Die endlosen Buchreihen verschwammen und wurden zu steinernen Wänden. Die Höhle der Drachen. Meno stand vor ihm. Anur sprach seinen Namen aus und zog das Band fest, das sie beide miteinander verband. Der Stein wandelte sich gleich darauf und formte Stufen. Endlose Treppen. Das Labyrinth der Irrmünder. Eines der Wesen war in seinen Kopf gelangt und hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die vergessene Sprache der Neshrul zu beherrschen. »So also wurdest du auf die Reise geschickt und bist zu dem geworden, der nun vor mir steht«, murmelte Nyan. Es klang, als würde er in einem Buch lesen. »Dein Band zu Meno war offenbar der Grund, dich auszuwählen. Selten, dass ein Mensch diese Fähigkeit besitzt. Doch was ist das dort in deinem Geist, ein letztes Geheimnis, verborgen hinter einer Tür, verschlossen, selbst für dich? Aber es gibt Wege, auch diese Hindernisse zu beseitigen.« Die Kraft, die Nyan aufwandte, um diesen Teil von Anurs Geist ins Licht zu ziehen, zerriss ihn beinahe. Er glaubte, in zwei Teile gespalten zu werden. Sein Schrei erfüllte den Thronsaal.
Bitte nicht.
Vielleicht dachte er die Worte aber auch nur. Sein Mund gehorchte ihm längst nicht mehr, als Nyan den Druck noch weiter verstärkte. Der Schmerz, den er nur über das wilde Schlagen des eigenen Herzens fühlte, wurde unerträglich. Dann aber wandte sich die Folter und sie endete. Nyan keuchte auf und sein Wille zog sich zurück. Der Stab, den er nun die ganze Zeit fest umklammert gehalten hatte, fiel polternd zu Boden. Für einen Moment standen sie sich wortlos gegenüber. Shalias Körper war nass von Schweiß. Hastig schnappte er nach Luft wie ein Fisch an Land. Anur hielt sich den Kopf, als könnte er ihn so vor den Schmerzen schützen, die darin tobten. Auch wenn Nyan seinen Geist verlassen hatte, wirkte die Gewalt noch nach, die er angewandt hatte, um Anurs Geheimnis zu lüften. Irgendetwas hat er offenbar dort gefunden. Etwas, das Anur nicht wusste. Was war das?
Du kennst es. Nyans Stimme war rau. Was kenne ich?
Jedes Wort war eine Qual. Anurs Herz schlug so schnell, als wollte es aus der Brust entkommen. Nur langsam ließ der Schmerz nach.
Das Wort, murmelte Nyan fassungslos. Wieso steckt ein Teil davon in dir? Woher hast du ihn? Los, rede, oder ich werde dir all dein Wissen aus dem Kopf ziehen, bis du nicht mal mehr weißt, wie du heißt.
Wovon in aller Welt sprach Nyan? Anur schüttelte den Kopf, als müsste er die Worte des dunklen Magiers vertreiben. Wieso steckte ein Teil des mächtigsten aller Zauber in seinem Kopf? Konnte das wirklich sein? Nyan schien tatsächlich davon überzeugt.
Schnell, Herr!
Eine andere Stimme, sie drang von oben herab. Während die untoten Nori den Kreis um Anur zogen, blickte er ebenso wie Nyan hinauf zu der Öffnung in der Decke. Der Schatten, der sich aus der Nacht herabsenkte, war so gewaltig, dass er für einen Moment die Sterne und ihr blasses Licht aussperrte.
Mein Bruder ist nicht weit entfernt, er kommt!
Laut ausgesprochen klang die Stimme des Drachen, beinahe noch hochmütiger als er in Anurs Gedanken. Das Geräusch hinter ihm hatte Anur nicht gehört. Er wandte den Kopf und sah aus dem Augenwinkel den ersten der toten Nori fallen, dann den zweiten. Der Drachenwächter, der an ihm vorbeisprang, war keiner der Wiedergekehrten, auch wenn er aussah, als hätte der Tod persönlich ihn bei sich festgehalten. Hondos Gesicht war von Hass entstellt. Zu Anurs Verblüffung lebte er noch. Offenbar hatte er den Angriff der Muwalat überlebt, ganz im Gegensatz zu der Drachin Esna. Hondo hieb einem dritten Nori den Kopf von den Schultern und ehe Nyan reagieren konnte, hatte er den dunklen Magier zu Boden geworfen. Ein Schrei drang aus Shalias Mund, Schmerz mischte sich in Wut und das Gewand färbte sich mit frischem Blut. Vor Anurs Augen überschlugen sich die Bilder, die Klinge in Hondos Hand erhoben für den letzten Schlag. Der schwarze Drache, der wutentbrannt brüllte, als er seinen Herrn am Boden liegen sah. Die untoten Drachenwächter, die für einen Moment nicht wussten, was zu tun war. Doch dann war einer von ihnen bei Hondo, und ehe Esnas ehemaliger Gefährte Nyan toten konnte, fuhr eine Nori-Klinge in seinen Leib. So kraftlos, als wäre ihm das Leben aus dem Herzen geschnitten worden, fiel er auf die Knie.
»Nein«, keuchte er, »Nyan muss sterben.«
Hondos Blick fand Anur.
»Shalia ist tot, befrei die Welt, lass dich nicht von Nyan täuschen.«
Und dann schloss Hondo die Augen. Anur hob den Stab wieder auf und tat nichts. Wie sollte er auch? Er konnte Shalia nicht töten. Die untoten Drachenwächter aber klappten plötzlich in sich zusammen, als wären unsichtbare Fäden durchschnitten worden. Irgendwo über ihnen hörte Anur, wie Masul und Fiss in ihrer steinernen Kammer zu Boden fielen. Nyan aber stand auf und stolperte verletzt auf Mintal zu. Danke. Der dunkle Magier schenkte Anur ein boshaftes Lächeln. Du hast das Leben der zum Tode Verurteilten verlängert.
Du bleibst, rief Anur laut und hob den Stab, doch es war nur eine leere Drohung.
Mintal, der Drache, der gekommen war, machte einen Schritt und Nyan befand sich daraufhin so nahe bei ihm, dass Anur ihn nicht mehr erreichen konnte, ohne von dem Drachen getötet zu werden. Nyan hob beschwichtigend die Hand. Keiner von uns kann den Tod des anderen herbeiführen, sagte er an Anur gewandt. Ein interessanter Patt. Also wirst du mich begleiten.
Nein, schrie Anur. Er fühlte die Wut in sich aufsteigen. Er hätte sich am liebsten auf Nyan gestürzt, doch gegen Mintal kam er alleine nicht an. Meno.
Er rief den Namen seines Gefährten in Gedanken und erhielt endlich eine Antwort.
Zurück.
Anur sah hinauf und erkannte die Drachen schemenhaft. Einer rot, der andere schwarz. Das Feuer, das der eine auf Mintal spie, ließ Menos Bruder vor Wut brüllen. Es perlte von der onyx-schwarzen Haut ab und Mintal spreite seine Flügel schützend über seinen Herrn. Mintal spie blaue Flammen auf die beiden Angreifer, dann sprang Nyrn auf seinen Rücken. Mit einem Fingerzeig ließ Nyrn etwas zu sich hinschweben, das auf dem Thron unter dem Steinboden gelegen hatte. Ein Bündel. Anur ahnte, was darunter war, die Maske an, die Nyrn einst als Ifrit gebunden war. Der dunkle Magier deutete auf Anur. »Ich werde dich finden, Junge, und du wirst mir die Silbe des Wortes bringen, die du in deinem Kopf verbirgst.« Dann erhob sich Mintal. Gazira und Meno, die beiden Drachen, die gekommen waren, warfen sich gegen ihn, doch Nyrns Drache brach zwischen ihnen hindurch. Und Shalia und das erste aller Worte wurden Anur ein zweites Mal genommen. So, vielen Dank. Das war die Lesung aus Flammenwüste, der feuerlose Drache. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr das Buch hier zufällig auf der Messe findet und signiert haben wollt, ich sitze den ganzen Tag über in Halle 4 am Stand von Bastei Lübbe und bin da auf jeden Fall ansprechbar. Also vielen Dank und noch viel Spaß auf der Messe.
Test, Test, ja. Ich möchte es auch noch was sagen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.